liebe Zuhörer im Internet, seien Sie mir ganz, ganz herzlich willkommen geheißen. Ist der Pfarrer Hans Spiegel, evangelischer Pfarrer in Mistelbach in Niederösterreich. Jetzt ist Donnerstag der 11. und am Dienstag, dem 9. War ich in Laa oben, da hat der ehemalige Oberkirchenrat, Ministerialrat, Gemeinderat, Professor und vor allen Dingen Pfarrer, evangelischer Pfarrer, Robert Kauer einen Vortrag gehalten, nicht über, und witzigerweise über Robert Kauer, aber damit hat er nicht sich selber gemeint, sondern Vater und Großvater, die heißen dort alle standardisiert Robert in dieser Familie. Wir müssen schon mit Zahlen dazu gesetzt werden. Und er hat über den Robert Kauer gesprochen, der Oberkirchenrat war in der Zwischenkriegszeit. Und bin da drin gesessen. Und ich kenne die Geschichten natürlich alle. Also ich kann nicht alle kennen, das werde ich nachher erklären noch, aber natürlich in großen Zügen, weil ich mich damit beschäftigt habe. Und da ist es gegangen um Austrofaschismus und dann die Hinwendung der evangelischen Kirche in Österreich zum Nationalsozialismus und einer völlig blinden Hitler-Verehrung, vor allen Dingen solange er noch nicht da war. Das hat sich dann sehr schnell geändert, wie er da war. Und hören wir das so an und hören wir das an, Dinge, die ich normalerweise also immer in der Schule unterrichte, und je länger ich dort sitze, desto fertiger bin ich geworden. Jetzt muss man das Ganze einmal ein bisschen erklären, was ist denn das Austrofaschismus? Also das war eine römisch-katholische Diktatur in Österreich von 1934 bis 1938, bis der Hitler gekommen ist. Die hatten ein Anhaltelager, was ist ein Anhaltelager? Naja, es ist eigentlich das Gleiche, was ein Konzentrationslager ist im Nationalsozialismus, wo halt die Feinde hineingekommen sind. Wieso sage ich jetzt, es war eine römisch-katholische Diktatur? Ja, weil es das war. Also, nach dem Ende des Ersten Weltkriegs und damit Ende der Monarchie war in diesem kleinen Österreich, das wirtschaftlich ganz, ganz furchtbar der Niederlag, was einfach zurückzuführen ist auf die habsburgische Herrschaft, diese österreichischen Stammlande oder habsburgischen Stammlande, zunächst einmal einfach Oberösterreich und Niederösterreich, da ist dann die Steiermark dazukommen, da ist dann das Krain dazukommen, also heutiges Kärnten, Slowenien, das war damals eins, Herzogtum und späteres Königreich Illyrien war das, und dann hat man mit einem tollen Heiratspakt auch Tirol bekommen, Vorarlberg war da nicht dabei, Sie merken, Salzburg wenig, gar nicht, Salzburg ist erst sehr, sehr spät dazugekommen, das war ein eigenständiges Fürsterzbistum. Die haben da ganz ihre eigenen Geschichten gespielt. Das ist also der jüngste Teil Österreichs, ist Salzburg. Aber war da auch schon 200 Jahre dabei. War völlig wirtschaftlich unterentwickelt. Also wenn Sie irgendwie Deutschland sind und Skifahren gehen, dann schauen Sie mal bis heute noch zum Beispiel in Salzburg drinnen, in den Gebirgstälern, wo Sie Skifahren gehen, gibt es ja eigentlich kaum eine Industrie. Nehmen jetzt Bischofshofen einmal aus, wo sich die Schwabe ihren Liebherr Radlagerproduktion gebaut haben. Es ist ja fast nichts da. Das muss man mal ganz ehrlich sagen. Und das war natürlich noch viel, viel furchtbarer. Also die Leute haben auf ein Niveau gelebt, das kann man sich nicht vorstellen. Das ist also alles heutzutage dritte Welt. Es war kaum Industrialisierung da. Die ganze Industrie des Kaiserreichs war in Tschechien, die Skoda-Werke, das war Schwerindustrie. Es war eigentlich fast nichts da. Und die Landwirtschaft war in Ungarn, also Österreich konnte sich am Anfang nicht einmal selbst ernähren, weil diese paar Clanbauern, die es da gegeben hat, die so irgendwie dahin vegetiert sind, ja gar nicht die Bevölkerung ernähren konnten, weil das nie notwendig war. Man hat ja die riesige ungarische Tiefebene gehabt, wo alles hergekommen ist. Es war also ein unfassbar schwieriger Start. Und es war ein Start, der durch einen Hass von Bevölkerungsgruppen aufeinander gekennzeichnet war. Es hat in Österreich sozusagen nie einen sozialen Ausgleich gegeben. Die Arbeiterschaft, die es natürlich auch gab, nicht bei weitem nicht in solchen Ausmaßen wie in Deutschland oder das Ruhrgebiet oder so irgendwas, war schon natürlich organisiert in der SPÖ drinnen, Sozialdemokraten drinnen, und dem gegenüber standen die Christlich-Sozialen. Christlich ist in Österreich immer römisch-katholisch, die haben sich also auf einen extremen Kulturkampf eingelassen. Und der ist dann explodiert im Jahre 1934 mit der Richtung der österreichischen austrofaschistischen Diktatur. Ja, das war für die evangelische Kirche nicht lustig, weil offizielles Regierungsprogramm war gegen Reformation. Jetzt zunächst einmal nicht gezielt gegen die paar Evangelischen, die es gegeben hat. Wir waren damals noch viel, viel weniger, als wir heute sind, sondern waren natürlich gegen die Sozialdemokratie, gegen die Bösen, die Bolschewisten und die Kommunisten gerichtet. Das war eine schöne Sache. Jeder, der nicht auf meiner Seite war, war Kommunist, Bolschewist, Sozialist, sonst irgendwas. Und das hat ganz extreme Ausmaße angenommen. Das weiß ich jetzt von meinem Vater. Der war in dieser Zeit schon Vermessungstechniker im Amt für Eich- und Vermessungswesen, hat da in den 30er Jahren Hochalpin-Vermessung gemacht. Also zum Beispiel im Kohlfüsterberg Österreichs, der Großglockner, gibt es einen großen Gletscher, die Basterze. Er war der Erste, der die Basterze vermessen hat, damit Sie jetzt eine Vorstellung haben von Hochalpin-Vermessung. Und der ist mit 20 bis 30 Bauernbuben da auf Berge hinaufgegangen und jeder hat 35 Kilo auf der Buckelkraxen tragen müssen, also am hölzernen Traggestell, das am Rücken getragen wird. Einer hat über 40 Kilo tragen müssen, weil das war der Theodolit, der war nicht noch kleiner zerlegbar. Und die sind also zum Beispiel also mit den genagelten Schuhen gegangen. Und es hat da dauernd Unfälle gegeben. Mit genagelten Schuhen rutscht man also zum Beispiel unglaublich schnell aus. Da braucht auf einem Fels nur ein bisschen eine Feuchtigkeit drauf sein und rutscht schon aus. Und reihenweise Unfälle gehabt, und der Vater ist also nachher immer durchgedreht, weil es ihm verboten war, die Leute, die er angestellt hat, die Träger, Kranken zu versichern, Unfall zu versichern. Das durfte er vorher, da hat sich keiner drum kümmert, und das haben also ordentliche Vermessungsleute gemacht, die haben aus eigenem Geld für einen ganz kleinen Betrag halt für die 3 Wochen die Bauernbuben Unfall versichert, für den Fall, dass was passiert, und er war also sein Leben lang völlig fertig. Wenn er da erzählt hat von Unfällen, teilweise waren das die einzigen jungen Buben auf einem Hof, der ist irgendwo runtergeflogen, das Bein war hin. Er hat dann aus eigener Tasche halt die Behandlung gezahlt, das hat alles furchtbar schlecht funktioniert, es hat verkrüppelte Leute gegeben nachher, die also auf dem Bahnhof nicht mehr so arbeiten konnten, wie es notwendig war, was also eine totale Katastrophe war. Er durfte niemanden versichern, durfte nicht Unfall versichern, durfte nicht Kranken versichern, denn das war kommunistisch. Er hat da ganz viele Dinge damals erzählt, die könnte ich Ihnen alle erzählen, wie diese Zeit gelaufen ist, was es damals schon für einen Gesinnungsterror gegeben hat, wo Dinge, die für uns einfach vollkommen normal sind, also irgendwelche ganz normalen sozialen Handlungen, galten damals als volksfeindlich und kommunistisch. Also alles, was irgendwie in die Richtung sozialer Sicherheit geht, denn Österreich war Staatsdoktrin, eine Enzyklika eines Papstes, die sogenannte Subsidiaritätsprinzip festgehalten hat, das heißt auf gut Deutsch, wenn einer krank wird, soll ihm gefälligst die Familie wieder gesund machen und soll für alles zahlen. Und erst wenn die nicht kann, dann zahlt also, was weiß ich, die Dorfgemeinschaft. Und wenn die nicht mehr kann, dann halt das Bezirk und so weiter und so fort. In der Realität ist das natürlich so drauf hinausgelaufen, dass einfach die Leute völlig alleingelassen worden sind und die Familie soll gefälligst zahlen. Im Umfeld der unglaublichen Armut, die es sowieso schon gegeben hat, dann noch Weltwirtschaftskrise dazu, wo also die paar Arbeitsplätze in Österreich, die es im industriellen Bereich gegeben hat, im Großen und Ganzen weggefallen sind, die Leute sind verreckt. Muss man jetzt ganz ehrlich sagen. Und das galt es christlich. In dieser Zeit sind dann ganz, ganz viele aus der Arbeiterschaft evangelisch geworden. die evangelischen Pfarrer haben die also auch massenweise aufgenommen. Ich habe noch von meiner Heimatgemeinde Wien-Gumpendorf das Tagebuch, das sind drei wahnsinnige Bände vom Pfarrer Muhr, der war da seit der letzten Eiszeit, also knapp nach der Reformation ist er dort Pfarrer geworden, ist es circa bis 600 geblieben. Nein, nicht wirklich, aber der war, also Gumpendorf und Muhr, das war eins. Der hat das also alles geschrieben, der zum Beispiel an einem Sonntag allen Ernstes 1500 Menschen in die evangelische Kirche aufgenommen. Völlig problemlos, dieser eine Gottesdienst galt als Eintrittsunterricht und sagt nur, damit die eine Kirchenzugehörigkeit vorweisen dürfen, aus dem ganz einfachen Grund, weil man sonst gar nicht arbeiten durfte. Das war christlich. Ja. Spannende Sache, oder? Arbeiten durften nur Kirchenangehörige, zuerst hat es natürlich geheißen, nur römisch-katholische. Das haben dann die Siegermächte des Ersten Weltkriegs, die Garantiemächte des Versailler Vertrags umtrat. Und dann hat es noch geheißen, es dürfen also die, die einer staatlich anerkannten Religionsgemeinschaft angehören, arbeiten, der Rest nicht. Die evangelische Kirche hat aufgenommen. Und dann ist natürlich die Gegenwirkung gekommen. Leute, die aus der römisch-katholischen Kirche austreten wollten, sind in die Psychiatrie gesteckt worden, sind zwangspsychiatriert worden. Es durften keine neuen Gemeinden mehr gegründet werden, also gerade in der Obersteiermark, Industriegebiet. Kapfenberg, Bruck an der Mur, in diesem Bereich drinnen sind also Gemeinden einfach aus dem Nichts entstanden. Da hat es vorher drei evangelische gegeben, plötzlich hat es 1000 gegeben. Man hat also der evangelischen Kirche, wo es nur ging, das Leben schwer gemacht und immer schwerer gemacht und immer schwerer gemacht. Und die Sache hat sich radikalisiert. Die offizielle Erklärung vom Kardinal Initzer, damals Erzbischof von Wien, das ist jetzt Gott sei Dank endlich der Zeitpunkt der Gegenreformation in Österreich, jetzt ziehen wir es wirklich durch, mit gleichem Wortlaut des Bundeskanzlers, de facto Diktator Schuschnigg und Forscher Dollfuss, hat natürlich die Situation für die Evangelischen nicht lustiger gemacht und die haben sich dann absolut total an den Hitler klingt. Haben gesagt, das ist irgendwie so Mutterland der Reformation, die wird kommen, die wird uns retten. Zu einem Zeitpunkt, wo in Deutschland längst Kirchenkampf war, muss man mir ganz ehrlich sagen, da war ein Kirchenkampf, bitte. Da sind schon ganz viele Pfarrer im KZ gesessen, hat es schon ein eigenes KZ nur für Pfarrer gegeben. Haben diese Depperten in Österreich geglaubt, der Hitler, weil Deutscher, Mutterland der Reformation wird kommen und sie retten. Wie auch immer das gelaufen ist, wir haben keine Vorstellung davon, wie unmöglich es war, an Informationen ranzukommen, deswegen gibt es heutzutage Gott sei Dank Internet. Es hat zu einer unglaublichen Radikalisierung geführt. Ich bin da drin gesessen, also das ist jetzt ein winziger Ausschnitt, dann gab es eben die berühmte Geschichte vom Subintendenten Heinzelmann. Heinzelmann ist der Vertrauensmann der evangelischen Kirche gewesen, denn es ist verboten worden, von der austrofaschistischen Regierung eine neue Kirchenverfassung, wo ein Bischofsamt geschaffen werden sollte, durfte man nicht. Jetzt hat man also den Heinzelmann als Notbischof geführt, als Vertrauensmann, was ein offizieller Titel der evangelischen Kirche, hat dann ein Rundschreiben rausgegeben an alle, wo er vom Hitler gewarnt hat. Gesagt hat, ganz spannend, das Einzige, worauf wir unsere Hoffnung setzen dürfen, ist Jesus Christus und kein Politiker in der Welt. Und schon Hitler schon gar nicht. Man hat ihn zum Rücktritt gezwungen. Also nicht irgendwelche bösen Nazis, sondern wie kann der über den aus Deutschland, der uns retten wird vor der Gegenreformation, kann der was Böses sagen? Nein, der Heinzelmann musste zurücktreten. Das war dann so sozusagen der Höhepunkt und dann ist die Hitler gekommen und dann hat es plötzlich keine evangelischen Schulen mehr gegeben, Kindergärten, Waisenhäuser. Dann durften die Diakonissen in Gallenkirchen Behinderte schön anziehen, weil sie in ein staatliches Heim gebracht werden. Das haben sie genau einmal gemacht. Genau einmal haben sie es gemacht, weil da sind sie auf den Schmäh reingefallen. Das war der berühmte Bus, wo die Abgase nach innen gelandet, geleitet worden sind. Wie die wiederkommen sind, die SSler für die nächste Busladung, war das Heim leer. Hatten keine Behinderten mehr. Ganz eine tolle Geschichte. Die Diakonissen und nebenbei bemerkt sehr, sehr viele tiefromme evangelischer Bauern in Oberösterreich, die dann plötzlich einen Sohn, eine Tochter mehr hatten. Und zwar den ganzen Krieg hindurch. Das sind die guten Geschichten. Was mich dann völlig fertig gemacht hat, war was anderes. Und ich möchte jetzt wirklich mit dem Superintendenten Heinzelmann, wie auch mit den Bekenntnisvätern, ich glaube, es war wirklich keine einzige Frau damals noch dabei, aber sagen wir auch Bekenntnismütter von Barmen, ganz einfach ans Festhalten. Jesus Christus spricht, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater außer durch mich. Kirche darf immer nur eines tun, zu 100%. Kirche darf sich nur an Jesus Christus orientieren. Kirche darf sich nicht radikalisieren. Kirche darf nicht zu hassen beginnen. Das war das Furchtbare. Das war das Furchtbare, was die Kirchen betroffen hat. Natürlich hat die römisch-katholische Kirche in Österreich Morgenluft gewidmet, wollte unglaubliche Macht ausüben und hat gehasst die sexuell freizügigen, ungläubigen Sozialisten, Sozialdemokraten, Kommunisten, Juden. Jetzt hat man gehofft, jetzt wird man die schon zum rechten Glauben zwingen mit Feuer und Schwert. Weite Stellen in der evangelischen Kirche haben zu hassen begonnen in der Reaktion, die Angst wiederum vernichtet zu werden, wie in der ersten Gegenreformation, an Leib und Leben bedroht zu sein. Verständlich. Wirklich verständlich, wenn Menschen einfach so sind. Und das ist eben der Punkt mit dem ganzen Christentum. Das Christentum macht aus den Menschen echte Menschen. Hassfreie Menschen. Kirche wird immer wieder, oder Gemeinden, durch Falschbesetzungen der Gemeindeleitung abgleiten ins Normalmenschliche. Hasserfüllte, machtgeile, irrsinnig, halt, ja, wir wollen sein, jetzt sind wir endlich wichtig und jetzt werden wir es durchziehen. Das wird immer wieder vorkommen. Das ist klar, aber das ist kein Argument. Das Argument ist ein einziges, dass Kirche nichts anderes darf, als sich an Jesus Christus orientieren. Anders sein, ganz massiv und klar anders sein als die Welt. Weil sonst ist sie keine Kirche. Wirkliche Kirche ist immer, immer gegen Welt. Vielleicht sollten wir genau das lernen. Wenn über solche Zeiten geredet wird, wird bis heute drüber geredet, über große Verletzungen. Und das bringt uns nicht weiter. Weil die Leute, die das damals gemacht haben, sind längst alle tot. Wenn über diese Zeit geredet wird, kann nur geredet werden, kirchlicherseits im Erschrecken über die eigene Schuld. Und in der Klarheit daraus müssen wir was lernen. Das darf uns auf keinen Fall noch einmal passieren. Gesegneten Abend euch allen.